Mein Vorteil? Mehr Zeit für das, was zählt. Und was fährst du? ÖBB. Heute, für morgen, für uns.
Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Hat der Klimawandel vor wenigen Jahren noch hunderttausende Menschen auf die Straßen getrieben und so manche Wahl in Europa entschieden, scheinen die besorgten Massen weitgehend verstummt zu sein. Die Politik ist mit anderen Krisen beschäftigt und das, obwohl die Erderwärmung noch schneller voranschreitet als befürchtet. Ist der Klimaschutz gestorben? Und wenn ja, wer sorgt dafür, dass er nicht wiederbelebt wird? Darüber hat mein Kollege Scholt Wilhelm beim Alpenklimagipfel mit Kathleen Berger gesprochen. Sie ist Expertin für Zukunftstechnologien, Nachhaltigkeit und Desinformation.
Frau Berger, in der Schweiz hat kürzlich ein Gletscher ein ganzes Dorf begraben. Ostösterreich ist letzten Sommer überschwemmt worden. Und das sind nur zwei Beispiele für unzählige rund um den Globus. Jetzt kam neulich eine Studie heraus, die besagt, dass sich die Erde tatsächlich noch schneller erhitzt als bisher angenommen. Was bedeutet denn das für uns, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel, dieses berühmte, noch schneller überschreiten als bisher angenommen? Mit welchen Veränderungen müssen wir rechnen?
Mit sehr, sehr vielen. Diese Extremwetterereignisse, ob das jetzt Überschwemmungen sind, ob das Gletscherabrutsche sind, ob das Waldbrände sind. Also ich meine, Überschwemmungen haben wir ja, Valencia, Ahrtal, im letzten Jahr in Österreich. Es nimmt immer mehr zu. Und früher war es so, das findet alle Jubeljahre statt. Man hat ja auch diesen Begriff der Jahrhundertflut, weil es tendenziell so war, dass alle 100 Jahre so große Fluten kommen. Das ist halt nicht mehr so, sondern wir müssen davon ausgehen, dass sowas immer häufiger mit immer stärkerer Intensität ist und natürlich beeinflusst das, wie wir leben. Und die Klimafolgeschäden sind im Zweifelsfall, weil der Einstieg war, der Klimaschutz ist tot. Die Klimafolgeschäden kosten uns sehr, sehr viel mehr Geld als der Klimaschutz selbst. Insofern die Konsequenzen für unser Leben, unsere Gesundheit und tatsächlich auch unsere soziale Stabilität sind enorm.
Die Konsequenzen können wir am eigenen Leib erleben. Sind wir denn im Westen und hier in Europa darauf vorbereitet, was uns erwartet?
Die kurze Antwort lautet nein. Ich glaube, wir können tiefer gehen, was uns alles fehlt, aber definitiv nein. Um nur ein Beispiel, ich komme aus Berlin, aber in Deutschland, das Ahrtal ist nach wie vor ein Überflutungsgebiet. Da sind weder die Dämme nachgebessert worden, noch hat man darüber gesprochen, wo man das Wasser hinleiten könnte, weil die Gebiete dafür nicht freigegeben werden. Wir wissen, die nächste Flut kommt. Es wird nicht mal ansatzweise nachgebessert. Und das ist im Prinzip bei jedem Extremwetterereignis so, dass man sagen muss, wir haben es zwar jetzt erlebt, aber dann wird es auch schnell wieder vergessen. Und es wird nicht ansatzweise schnell genug gehandelt, um es nachzubessern.
Man sieht es ja auch in Österreich. Da wird auch noch dort gebaut, wo schon Überschwemmungsgebiete sind. Auch in Amerika, in Hurricane-Gebieten wird weiter gebaut. Wenn dieser Ausblick so desaströs ist, frage ich mich, wo bleibt der große Aufschrei, den Aufschrei, den wir schon vor einigen Jahren mal erlebt haben? Wo sind die ganzen Menschen hin, die damals auf die Straße gegangen sind und von ihren Regierungen auch Maßnahmen eingefordert haben?
Also ich glaube nicht, dass sie leiser geworden sind. Ich glaube nur tatsächlich, dass der Diskurs sich auf eine Art und Weise nach rechts verschoben hat, dass die Sorgen nicht mehr angenommen werden kann. Und ich glaube, wenn wir über die Klimadebatte sprechen, ich fand es sehr, sehr spannend zu hören, ja, sind sie wirklich leiser geworden, sind sie weniger geworden? Glaube ich nicht. Ich glaube, die Klimabewegung ist alive and kicking. Aber die Protestform verändert sich und auch die Forderungen müssen sich verändern, weil die Angriffe massiver geworden sind. Und weil wirklich, man sagen muss, AktivistInnen werden einem Druck ausgesetzt, der seinesgleichen sucht. Und das ist seit der Corona-Krise und angefangen mit dem Brexit, aber seit der Corona-Krise noch schlimmer, wirklich massiver geworden. Und in den USA sehen wir es jetzt gerade, dass es nicht nur die Aktivistinnen sind, die unter Druck gesetzt werden, sondern zunehmend auch die Klimawissenschaftlerinnen selbst. Da geht es ja darum, dass die Reputationen zerstört werden sollen, dass sie diskreditiert werden sollen und damit wird man leise gemacht. Und insofern ist es eine Frage dessen, wo drückt sich der Protest aus und wo können wir den Druck hochhalten, ohne ehrlicherweise auch einfach psychisch, menschlich nicht unterdrückt zu werden. Also es ist einfach eine krasse Resilienzfrage.
Also der Druck auf Klimaschützer und Schützerinnen ist auf jeden Fall größer geworden. Ja. Seit Corona erleben wir eigentlich eine Krise nach der anderen. Man beneidet Politikerinnen und Politiker nicht unbedingt darum. Vom Ukraine-Krieg zur Inflation, zur Rezession, jetzt auch noch ein Handelskrieg mit den USA. Das hat vielerorts Politiker hervorgebracht, die noch viel radikaler sind als vorangegangene Politiker. Wir haben Donald Trump in den USA, wir haben Alice Weidel in Deutschland, wir haben Herbert Kickl in Österreich zum Beispiel. Wie hat das denn im Westen die Politik und auch die Anstrengungen in Sachen Klimawandel verändert?
wir reden vom Klimawandel oder von der Klimakrise und gleichzeitig das, was Sie gerade beschreiben, ist ja vor allem ein Ruck, wo es nicht mehr darum geht, rechtskonservative Positionen zu vertreiben, sondern wirklich rechtsextreme und in Teilen antidemokratische Positionen. Und das ist eine Diskursverschiebung, die natürlich auch, ich bin eigentlich hauptberuflich Digitalpolitikerin, die sich durchaus auch durch unser digitalpolitischen Raum und die Öffentlichkeit, in der wir uns bewegen haben, sehr verschoben haben. Der Großteil der Kommunikation und auch der demokratischen Öffentlichkeit findet ja auf Plattformen statt, die von Privatunternehmen gesteuert und kontrolliert werden. Und da geht es nicht darum, was ist am ehesten förderlich für den demokratischen Diskurs, sondern wie lässt sich Geld verdienen. Und Geld verdienen lässt sich mit immer reißerischen, immer extremeren Positionen, weil sie halt die größten Klicks einfahren und damit die meisten Interaktionen. Das ist nicht förderlich für den demokratischen Diskurs. Gleichzeitig ist es der Bereich, wo die meisten von uns ehrlicherweise nach Informationen suchen. Und dieser Konflikt, der schaukelt sich seit vielen Jahren hoch. Das ist kein neues Thema, aber wir sehen tatsächlich gerade die Konsequenzen. Und die Klimapolitik ist eins der Themen, was ich in meiner Arbeit auch sehe, wirklich global überall unter Druck steht. Also es gibt immer einzelne Kampagnen, Desinformationskampagnen, die sich auf unterschiedliche Themen beziehen. Aber Klima unter Druck zu setzen, ist was, das teilen wir wirklich weltweit, weil es ein globales Problem ist. Und warum passiert das? Weil die Transformation, die wir brauchen, um der Klimakrise Herr zu werden, natürlich denen, die gerade mächtig sind und sehr viel Geld verdienen, auch ans Geld geht. Und wer Profite machen möchte, möchte nicht, dass die Welt sich verändert. Und insofern ist der Druck in den letzten Jahren, gerade auch im digitalen Diskurs, enorm gewachsen.
Lassen Sie uns gleich auf diese Desinformation zu sprechen kommen. Vorher möchte ich noch wissen, für alle, die jetzt keine genauen Vorstellungen hat, welchen Einfluss eine Politik wie jene von Donald Trump zum Beispiel auf den Klimaschutz hat, wie beeinflusst er denn oder wie sehr schadet denn seine Administration konkret dem Klimaschutz? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Niemand kann in den Kopf von Donald Trump reinschauen, aber ich meine, das Erste, was er gemacht hat, war, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszutreten. Das hat er in seiner ersten Amtszeit auch schon versucht mit Schwierigkeiten, dann sind sie wieder eingetreten, jetzt sind sie wieder ausgetreten. Und ich hatte so einen zynischen Moment, als ich das Kabinett von Trump gesehen habe. Das wirkte fast so, als ob Klimawandelleugnung Voraussetzung war, um im Kabinett berufen zu werden. Und natürlich hat das Konsequenzen für die Politik gemacht wird und nicht nur für den Umweltschutz, sondern in allen Bereichen. Also wenn man einen Gesundheitsminister einberuft, der leugnet, dass es eine Corona-Pandemie gab und Impfgegner gibt, dann hat das natürlich Konsequenzen. Und auch sowas hängt mit dem Klimaschutz zusammen, weil wir davon ausgehen müssen, dass es mehr Pandemien geben wird, dass unsere Gesundheit beeinflusst wird. Malaria und Dengue-Fieber gibt es jetzt auch in Europa. Wenn wir nicht impfen können, weil solche mächtigen Personen das quasi für sinnlos halten, dann ist das problematisch. Ähnlich ist es für die Mobilität. Wenn ich sage, ja, Verbrenner aus, brauchen wir nicht, dann ist das natürlich auch dramatisch für die Transformation unserer Mobilität, die wir brauchen. Und da ist das Kabinett Trump wirklich eins, wo man sagen muss, er selbst mag erratisch und unberechenbar sein, aber er hat sehr, sehr viele wirklich gefährliche Menschen um sich herum, die jetzt Macht haben, Entscheidungen zu treffen.
Gibt es den berühmten Ausspruch Drill, Baby, Drill, den er ganz am Anfang seiner neuen Amtszeit getätigt hat. Was ich mich dabei frage, ist, Donald Trump ist nicht der Jüngste, wie wir alle wissen. Er hat selbst Kinder, die auch schon etwas älter sind. Er hat auch Enkelkinder. Jetzt sind Sie keine Psychologin und ich erwarte mir auch keine Ferndiagnose von Ihnen. Aber haben Sie eine Idee, wieso sich ein Politiker wie Donald Trump, ein mächtiger Politiker, so wenig Gedanken über die Zukunft macht?
Ich glaube, Profit ist sehr, sehr mächtig, wer Geld verdienen möchte. Und the art of the deal, ich weiß nicht, wie oft wir das seit Amtsantritt gehört haben, zu oft nach meinem Geschmack.
The art of the steal.
Ja, genau. Hauptsache, man verdient Geld. Und man muss auch sagen, ich habe gerade erst von ein paar Tagen eine Studie gelesen vom Trinity College Dublin, ich glaube mit der Universität Osnabrück zusammen, wo sie eine Langzeitstudie gemacht haben mit Menschen in Deutschland. Die Frage, verändert das, wenn man Kinder bekommt, das Klimabewusstsein oder die Einstellung dazu, wie hoch der Klimaschutz priorisiert wird. Und es lässt sich tatsächlich nicht nachweisen. Insofern, so dramatisch wie die Situation in den USA ist, das Phänomen, dass man erwartet, jetzt hat man Kinder und plötzlich ist es die höchste Priorität, das ist nicht so. Es liegt aber auch einfach daran, dass wahnsinnig viel passiert. Sie haben die vielen Krisen erwähnt. Überforderung im Alltag, weil alles auf einmal passiert und Transformation eben nicht etwas ist, wo man mal eine kleine Routine, eine Gewohnheit verändert, sondern wo sich vieles in unserem Leben langfristig und massiv verändern wird. Das ist halt überfordernd. Und im Zweifelsfall sind dann Menschen, die an der Macht sind, eher darauf bedacht, ihre Macht auszubauen, als über ihre Kinder nachzudenken.
Das heißt, die Enkelkinder sollten sie nicht auf ihre Großeltern verlassen?
Und auch in Trumps Familie sieht man ja durchaus Kinder und Enkelkinder, die sich gegen seine Position stellen aus Gründen.
Mhm. Das Signal, das da an junge Leute gesetzt wird, ist ja in vieler Hinsicht verheerend. Man könnte sagen, entweder ist das Signal, Klimaschutz ist tot oder überflüssig geworden, oder es lohnt sich sowieso nicht, weil es ist alles hoffnungslos. Ist das denn so?
Gar kein Fall. Also jedes zehnte Grad, jeder kleine Schritt, den wir verbessern können, dient uns allen. Und ich würde auch sagen, ich verstehe das Ohnmachtsgefühl, ich verstehe die Machtlosigkeit von gerade der jüngeren Generation. Gleichzeitig sehe ich einen Grad an Resilienz, gerade der Klimabewegung, die oft eher jünger ist, woran sich die Älteren durchaus eine Scheibe abschneiden können. Weil wirklich das Durchhaltevermögen und diese permanente, wir sind nicht radikal, sondern wir übersetzen die Klimawissenschaft für euch. Das hat nichts mit einer radikalen Position, das ist rein faktenbasiert. Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Also ich glaube nicht, dass wir hier an einem Punkt angekommen sind, wo wir die Hände in den Schoß legen, sondern tatsächlich eher alles, was wir retten können, lohnt sich zu retten, weil es auch unser Leben besser macht.
Gegen diese Message wird ja sehr viel agiert, vor allem auf sozialen Medien. Leider verbreiten groß und mächtige Persönlichkeiten wie Trump, aber auch andere Politiker, immer wieder Mythen und Falschinformationen über ihre Kanäle. Und man fragt sich so ein bisschen, woher kommt denn überhaupt diese große Klimaverschwörung? Woher kommt diese Desinformation? Wer steckt da dahinter?
Das Thema an sich ist nicht neu. Also eine Desinformation meint, dass gezielt Falschinformationen gestreut werden, um Menschen zu manipulieren, abzulenken, auf die falsche Fährte zu nehmen. Dann gibt es noch den Begriff, der im Deutschen sagt man Fehlinformation. Das ist, wenn unwissentlich falsche Informationen weitergegeben werden. Fokussiert Desinformation. Ehrlicherweise hat das nur angefangen mit den Öl- und anderen fossilen Trägern. Vor vielen, vielen Jahren, 50 Jahren ist bekannt, dass wir im Klimawandel sind. Die Studien damals von den großen Gas- und Ölunternehmen waren erschreckend akkurat über die Situation, in der wir uns benennen. Und sie haben halt sehr bewusst Thinktanks, Wissenschaftler bezahlt, um davon abzulenken, sicherzugehen, dass diese Ergebnisse und die Erkenntnisse, die sie haben, möglichst im Hintergrund verschwinden, weil sich anders Geld verdienen lässt. Und das ist auch heute noch so. Also, wobei ich sagen muss, was in den letzten Jahren, was man sieht, also diese wirklich klassische Leugnung von Klimawandel, dass die menschengemacht ist, die geht zunehmend zurück. Was wir stattdessen sehen, sind Taktiken, die darauf ausgelegt sind, so, ich versuche es meistens zu beschreiben mit nicht ich, nicht jetzt, nicht so. Also alles, was in irgendeiner Form ablenkt, was ausdrückt, dass man verwirren will, dass man sagt, okay, man kann ja eh nichts tun. So ein Gefühl von Unsicherheit und Diffusion, das ist das, was wir viel, viel stärker sehen und wirklich was massiv angestiegen ist. Also da gibt es mehrere Studien zu, um nur eine zu nennen. Das Center for Countering Digital Hate hat YouTube untersucht und noch 2018 waren diese Narrative der Ablenkung und des Rosinenpicken, sagt man im Deutschen, von Fakten, was es dann sehr verzerrt nachsieht, bei 35%, mittlerweile sind wir bei über 70% dieser Narrative, die verbreitet werden. Also es hat wirklich massiv zugenommen.
Man denkt ja auch daran zum Beispiel, wie nicht nur der Klimawandel, Sie sagen, immer weniger in Frage gestellt wird, aber die Transformation der Energie zum Beispiel in Frage gestellt wird. Ist das auch so ein Beispiel, wo Akteure dahinter sind? Sind das Lobbyisten, Trollfarmen, die von Konzernen wie Ölfirmen kommen oder sind auch staatliche Akteure dahinter?
Sowohl als auch. Also der Hauptantrieb tatsächlich, wenn es um die Energiefragen geht, ist in der Regel der Profit, weil sich nach wie vor sehr viel Geld damit dient. Also es gibt natürlich auch staatliche Akteure, es gibt ja Ölstaaten in dieser Welt, die ein Interesse daran haben, dass es weiter stattfindet, die sich ganz überraschend dann dafür bereit erklären, auch den Klimagipfel auszurichten, weil man dann am Rande davon Öl- und Gasverträge schließen kann und gleichzeitig darüber spricht, welche Klimaziele man unterschreibt. Da sind natürlich auch staatliche Interessen mit drin. Wichtig ist, mit all dem die Transformation aufzuhalten, heißt noch mehr Profit für die, die ohnehin schon sehr, sehr schwere Koffer haben und sehr viel Macht haben. Und man kann halt auch Influencerinnen bezahlen, die im Zweifelsfall einfach noch mehr Verwirrung streuen, Ängste anschüren oder ablenken.
Nur um das klarzustellen, der heutige Alpenklimagipfel wird von keinem Ölkonzern ausgetragen und auch von keinem Ölstaat. Was haben Sie gemeint genau?
Die COP.
Die COP haben Sie gemeint, okay, genau. Also nochmal eine andere Größennummer, aber umso gewichtiger. Lassen Sie uns in die Tiefe gehen. Wie funktioniert so eine Desinformationskampagne und was macht sie so erfolgreich?
Wir reden gerne davon, dass Desinformationskampagnen eine Wertschöpfungskette haben. Also es gibt die Informationen erstellen, dann müssen sie verbreitet werden, dann müssen sie auch noch gesehen werden und dann müssen sie Wirkung entfalten. Man muss im Desinformationsbereich sagen, meistens schaut man erst, wenn sie schon verbreitet werden. Also es ist relativ schwer, die Desinformation schon dann abzuhalten, bevor sie überhaupt in den Informationsraum reinkommt, gerade weil es auf den sozialen Medien ja keine journalistische Qualitätskontrolle gibt. Das heißt, dieser Punkt, wo kann ich verhindern, dass überhaupt Desinformation erstmal in Umlauf gerät, der ist relativ schwer umzusetzen. Gleichzeitig würde ich sagen, man kann ihnen auch den Geldhahn abdrehen, wenn man beispielsweise das Werbesystem überarbeitet und Unternehmen sagen, wenn sie mit Google AdSense ihre Werbung schalten, hier sind all die 20 Blogs, die Klimawandelleugnung betreiben oder Verschwörungstheorien zerstreuen. Mein Unternehmen darf auf gar keinen Fall mit Werbung auf diesen Seiten ausgespielt werden. Dann kann man verhindern, dass diese Seiten Geld verdienen und damit den Klimawandelleugnung weiter vorantreiben. Das geht, wird noch nicht so viel genutzt. In der Verbreitung ist es im Moment so, dass gerade Klimadesinformationen sehr emotionalisiert sind und sehr stark mit wirklich Rosinenpickerei von Daten und Informationen, weil es einfach auch emotional oft ist. Es ist ja ein angstgetriebenes Thema. Und die Algorithmen, so wie die Plattformen aufgebaut sind, verstärken das. Während die sachliche Klimawissenschaft der Fakt oft nachgeordnet ist und dann, wir wissen, dass es viele Studien gibt, nicht mehr so verfangen. Und es ist eine Frage, inwiefern die Wirkung dann ist, dass Menschen dadurch wirklich beeinflusst werden und nicht mehr an die Klimakrise glauben. Oder man sagt, okay, man nimmt das wahr, aber es ist eine subtile Manipulation und das lässt sich sehr schwer messen. Also dieser Wirkungsgrad, welchen Unterschied macht es, der ist schwierig. Was wir definitiv sehen, ist, dass politische EntscheiderInnen nicht so handeln, wie sie handeln müssten, weil es letzten Endes eher um kurzfristige Krisen geht als um langfristige Krisen. Das ist eine sehr lange Antwort und eine sehr komplexe Antwort, aber ich bemühe mich zu erklären, wie es funktioniert.
Sehr verständlich auf alle Fälle. Welche Rolle spielen dabei die angesprochenen Technologieunternehmen, die großen sozialen Netzwerke, unter Anführungszeichen sozial, wenn ich mal behaupten darf? Sind diese sozialen Netzwerke, sind diese Plattformen Mittel zum Zweck oder sind sie Mittäter in der allgemeinen Desinformation?
Ich glaube, da müssen wir von Plattform zu Plattform unterscheiden. Klassiker X, seit Übernahme von Musk brauchen wir nicht darüber zu reden, dass es keine Plattform ist, in der auch nur Regelungen, die ja bereits bestehen, umgesetzt werden. Also Moderation funktioniert gar nicht. Von Fakten kann, glaube ich, nicht mehr geredet werden. Das ist eine Plattform, die sich wirklich sehr schnell, sehr signifikant verändert hat, von einem Ort, wo sich JournalistInnen informiert haben, wo AktivistInnen sich koordiniert haben, zu einem Raum, in dem Verschwörungstheorien Alltag sind. Es gibt auch Plattformen wie Trump's Truth Social. Wer darauf geht, möchte explizit Teil dieser Bubble sein, die kein Interesse daran hat, einen faktenbasierten Diskurs zu führen. Andere Plattformen haben Moderationstechniken und auch Auflagen, die sich bemühen, das einzuhegen. Ich muss aber als digitalpolitischer Mensch auch sagen, es funktioniert nicht ansatzweise so gut, wie es funktionieren sollte. Sehr viel Luft nach oben, aber trotzdem ist die Bandbreite dessen relativ groß. Und Klimadesinformation als ein konkretes Beispiel, wenn es um Moderation geht. Snapchat ist die eine Plattform, die tatsächlich eine Klimadesinformation-Policy hat. Die anderen haben keine speziell für Klimadesinformation, obwohl es das der Bereich ist, wo man wirklich sagen muss, der wissenschaftliche Konsens ist in keiner anderen Disziplin so groß und so einhellig wie in der Klimawissenschaft und trotzdem gibt es dafür keine dezidierten Policies auf den großen Plattformen.
Ein anderer Aspekt, der die großen Technologieunternehmen betrifft, ist der riesige Energieverbrauch. Google, OpenAI, Microsoft, sie alle brauchen riesige Mengen Strom für ihre Datenzentren, für ihre KI-Systeme, für Suchmaschinen, für Streamingdienste. Können Sie für uns einmal eine Zahl nennen, es in Relation setzen, wie groß ist denn tatsächlich der Stromverbrauch von solchen modernen Datenzentren?
Enorm. Österreich ist ein super Beispiel, weil wir uns in Österreich befinden. Der Emissionsausstoß von ganz Österreich lag im letzten Jahr bei 68 Millionen Tonnen. Das ist das Gleiche wie Amazon, ein Unternehmen. Und ein Unternehmen den gleichen Ausstoß wie ein ganzes Land mit der kompletten Bevölkerung, das gibt einem ungefähr ein Gefühl dafür, mit was für Relationen wir hier zu tun haben. Noch dazu, die letzten Berichte, die Berichte liegen ja immer ein Jahr zurück. Also wir haben im Jahr 2024 im Prinzip die Zahlen aus 2023 bekommen, um zu verstehen, was der Energiebedarf ist. Die nächsten Berichte müssten im Juli, August rauskommen. Microsoft als ein weiteres Beispiel im Technologieunternehmen hat bereits im letzten Bericht mit Daten aus 2023 einen enormen Zugang an Energieverbrauch verzeichnet und die waren bei 24, 25 Terawattstunden. Das ist ungefähr ein Viertel von komplett Österreich. Auch enorm. So ein ganzes Land, ein Unternehmen und das war bevor Copilot auf alles, was Microsoft 365 ist, draufgelegt wurde. Und wir wissen, dass KI einen enormen Energiebedarf hat und das weit über das hinausgehen wird. Also ich gehe davon aus, dass die nächsten Berichte diese Zahlen signifikant nach oben treiben werden. Es gibt auch Schätzungen, die wirklich davon ausgehen, dass irgendwann der Energiebedarf der Technologieunternehmen 14-20% des Energiebedarfs der Weltbevölkerung ausmachen werden. Und wir sind davon nicht mehr weit weg. Bei 5-7 sind wir schon.
Ist denn dieser enorme Verbrauch allein mit erneuerbaren Energien stemmbar?
Grundsätzlich würde ich sagen, ist der Energiebedarf der Weltbevölkerung mit erneuerbaren Energien auf jeden Fall stemmbar. Ich glaube, die Frage, die wir uns eher stellen müssen, ist alles, was wir tun können, auch immer das, was wir tun sollten. Und gerade wenn wir über KI sprechen, muss man sich halt schon die Frage stellen, wenn der Energiebedarf so enorm hoch ist, und es reicht ja nicht nur, es geht ja nicht um Energie, es geht ja auch darum, dass enormer Wasserbedarf vorhanden ist, was bei zunehmend knappen Frischwasserressourcen auch hier in Europa vielleicht eine Frage ist, die wir stellen sollten. Auch Ressourcen für seltene Erden etc., der ist enorm, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und wir haben nicht genug Rohstoffe, um die vermeintlichen Ziele der Tech-Unternehmen zu füttern. Das ist nicht nur der Energiebedarf. Insofern da die Frage zu stellen, nur weil die Technologieunternehmen sagen, oh, aber wenn wir in KI investieren, dann haben wir plötzlich Modelle, die uns dabei helfen, Klimakrise können wir super lösen, alles ist wunderbar, wir haben alle Antworten, die KI hat es gemacht. Das ist halt wishful thinking, ne? Also das ist wirklich so Sand in die Augen streuen und sagen, naja, die Magie hat es gemacht. Also wir können den Begriff dann wirklich an der Stelle austauschen. Natürlich kann die KI für unterstützen, aber man muss schon sehr kritisch die Frage stellen, ist der Ressourcenbedarf, der Energiebedarf, der dadurch ausgerollt wird, steht der noch im Verhältnis zu dem, was wir uns als Weltbevölkerung, als Menschen wirklich von unserem Leben wünschen?
Lassen Sie mich für die nächsten zwei Fragen den Advokat des Teufels spielen, so, okay. Wenn man so möchte. Konzerne wie Apple sagen jetzt oder entgegnen, dass sie irrsinnig viel für Klimaschutz schon tun. Sie bringen für Produkte wie das iPhone zum Beispiel einen Product Environmental Report heraus jedes Jahr. Da liest man, wie viel von den Geräten aus recycelten Materialien besteht, was man bei der Produktion von 250 Millionen iPhones in einem einzigen Jahr, 2024, noch alles so unternommen hat zuliebe der Umwelt. Ist das ernst zu nehmen oder ist das Greenwashing?
Apple ist einer der spannendsten Fälle für mich zu analysieren, weil tatsächlich, ich mache seit, weiß nicht, 4 oder 5 Jahren, schaue ich mir Alibaba, Amazon, Google, Meta, Tencent, Apple an und gucke, was sie in den Berichten machen. Und Apple ist das einzige Unternehmen, was wirklich konsequent den absoluten Fußabdruck reduziert hat. Also sie haben wirklich weniger Ressourcen verbraucht. Gleichzeitig muss ich halt auch sagen, gerade bei diesem Claim, der neue Claim ist, dass sowohl die, ich glaube, die iPhones noch nicht, aber die kleineren Geräte schon komplett zu 100% recycelte Materialien sind. Wie geht das? Weil Apple mittlerweile so viele Geräte verkauft hat, dass selbst der geringe Prozentteil, der zurückgegeben wird, ausreicht, um da die Materialien draus zu recyceln. Also man muss erstmal in einer Monopolposition sein, wo man so viel verkauft hat, dass man dann den Claim machen kann. Das ist halt auch irgendwo ja ad absurdum geführt mit, ja, okay, sie recyceln, aber weil sie halt Millionen und Milliarden Geräte vorher verkauft haben und noch dazu die Technik, mit denen sie die Geräte wieder auseinandernehmen, ist proprietär. Das heißt, ein Kleinunternehmen wie Fairphone, wenn die jetzt sagen würden, wir würden auch gerne die Ressourcen recyceln, können sie nicht auf die Technik von Apple zugreifen, weil sie die halt hinter Geschäftsgeheimnissen verstecken. Und der letzte Bericht von Apple, muss man auch dazu sagen, ist sehr, sehr deutlich in der Sprache, also sie sind schon sehr transparent, dass sie jetzt einen Punkt erreicht haben, wo sie nicht mehr reduzieren können, es sei denn, der Rest der Welt zieht mit. Also sie sagen sehr explizit, wir haben unser Limit erreicht, was erneuerbare Energien gibt, die wir selber produzieren können. Apple ist auch eins der wenigen Unternehmen, die nicht auf Nuklearenergie für ihre eigenen Ressourcen setzen wollen, wie die anderen Tech-Unternehmen. Und insofern sind wir hier schon irgendwo in einem, wie geht's dann weiter? Wenn das Wachstum immer weitergehen soll, gleichzeitig aber der erneuerbare Energienausbau in der Welt insgesamt nicht mitzieht, dann kommt man halt natürlich an seine Grenzen. Und was dann passiert ist, und ich glaube, das führt zu weit, aber das Offsetting-Modell, mit dem man Zertifikate ersteht, die es einem dann erlauben, in der Bilanz zu sagen, man ist klimaneutral, das ist halt komplett kaputt. Also nur weil draußen ein Baum steht und jemand dann sagt, ich verkaufe den Baum jetzt für und dafür ist ein Zertifikat, ist der Umwelt nicht geholfen. Aber so wären Klimabilanzen halt wirklich auf dem Papier im Zweifelsfall ausgeglichen. Das hilft uns nicht.
Schön, dass Sie schon angesprochen haben, die KI-Konzerne, unter anderem Microsoft, beginnen jetzt Atomkraftwerke zu kaufen oder auch kleine Reaktoren in Auftrag zu geben. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Also aus meiner persönlichen Sicht ist das kein Vorgehen, was uns helfen sollte. Das ist genau das, was ich meinte mit, ist es nur, weil wir es können, wirklich das, was wir tun sollten. Aber wenn Unternehmen ankündigen, wir haben ja darüber gesprochen, ist es Desinformation oder nicht, wenn sich ein Unternehmen hinstellt und sagt, wir investieren jetzt in kleine modulare Reaktoren, die sie selbst betreiben, muss sich einerseits die Gesellschaft fragen, ist es mit unseren Sicherheitsanforderungen und Nuklearenergie ist nun mal sehr hohen Sicherheitsauflagen unterworfen, zumindest im Moment. Wollen wir die wirklich in privater Hand und sollen die überall stehen? Das ist eine Frage. Und diese Reaktoren gibt es ja noch nicht. Das wurde ja so dargestellt, als wenn ja, wir investieren jetzt da rein und damit, ihr müsst uns nicht weiter regulieren, ist alles gut, wir haben es unter Kontrolle, weil wir sind bereit, viel Geld auszugeben. Der erste Reaktor soll 2035, 2040 zur Verfügung stehen. Was passiert bis dahin? Und dann ist auch nur ein Pilotreaktor zur Verfügung und noch nicht so viele, wie sie eigentlich kaufen wollen. Und für Microsoft, die Three Mile Island wieder aufmachen wollen, das ist dieser Reaktor in den USA, der aufgrund einer partiellen Kernschmelze geschlossen wurde, muss man sich halt auch aus Sicherheitsgründen fragen, möchte man das denn? Also einen Reaktor, der schon mal eine Kernschmelze hatte, wieder aufzumachen, sollten wir ja drüber reden, ob das wirklich die Art von CO2-freier Energie ist, die langfristig für die Umwelt wirklich das ist, wo wir uns hinbewegen wollen.
Wissen Sie denn, kauft Microsoft mit den Milliarden nur das Kraftwerk oder auch die Verantwortung für die Endlagerung zum Beispiel des Atommülls?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist nicht abschließend geklärt. Also meines Wissens sind Anträge gestellt worden für den Betrieb, was genau für Auflagen damit einhergehen und welche ganzen Absprachen getroffen werden müssen mit der Regierung. Da bin ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt überfragt. Für die Kleinreaktoren weiß ich, dass es nur angekündigt wurde, aber die Lizenzen noch nicht vergeben werden können, weil ja noch nicht klar ist, wie genau diese Reaktoren aussehen sollen.
Sam Altman, der Chef von OpenAI, der wahrscheinlich erfolgreichste KI-Konzern aktuell, würde jetzt sagen, dieser ganze Ressourcenaufwand, den sie betreiben, der lohnt sich, denn wir erschaffen künstliche Intelligenzen, wir erschaffen Super-KIs, die viele Probleme der Menschheit lösen werden, inklusive des Klimawandels. Ist da was dran?
Ich glaube, es ist nie falsch zu träumen, aber gerade Sam Altman ist einer der Akteure, der sich auch auf dem Weltwirtschaftsforum jedes Jahr hinsetzt und dann sagt, ja, sobald Fusion da ist, haben wir ja eh kein Problem mehr. Was er aber auch nicht beantworten kann, ist das, was wir schon besprochen haben. Was bedeutet das denn, wenn wir wirklich die KI in der Größenordnung, wie er sie ankündigt, ausbauen müssen? Das bedeutet auch, dass wir Infrastrukturen haben wie Datenzentren. Das ist ein physischer Platz, die werden immer größer, die brauchen extreme Wasserressourcen. Auch eine Frage von tatsächlich Personal. Wie viele Talente haben wir denn eigentlich, die alle tatsächlich bearbeiten können? Sowas beantwortet er alles nicht. Das ist genau dieses, ist es schon Desinformation oder ist es nur bewusst, sich darauf zu fokussieren, wo man halt ablenken kann, damit man noch Gewinne machen kann. Aber zu sagen, Fusion wird uns genug Energie generieren, damit die KI wirklich alle Probleme der Weltgesellschaft lösen kann, greift halt zu kurz, wenn wir nicht wissen, wo wir Datenzentren bauen. Und um vielleicht nochmal die digitalpolitische Komponente reinzubringen, in der Europäischen Union gibt es gerade eine sehr, sehr heiße Debatte darum, dass wir digitalpolitisch abhängig sind von den großen Tech-Unternehmen, weil halt alle Verwaltungen auf Microsoft zugreifen, weil alle Serverkapazitäten über Google laufen, etc., etc., etc. Und die Frage ist, wie können wir unabhängiger werden, weil es uns erpressbar macht. Und gerade unter einem erratischen Präsidenten wie Trump auch das Risiko besteht, wir haben es beim Internationalen Strafgerichtshof gesehen, dass einfach mal E-Mail-Festfächer abgeschaltet werden, weil man es halt kann. Wenn man diese Erpressbarkeit nicht möchte, um damit dann irgendwelche Tarife zu erzwingen oder was auch immer, muss man sich unabhängig machen. Das braucht enorme Investitionen in den Standort Europa. Es ist komplett unklar, wo diese Datenzentren stehen sollen. Es ist auch komplett unklar, wie man die runterkühlen kann, wenn wir wissen, dass beispielsweise Europa ja bereits jetzt im Sommer Wasserknappheit hat. Also ja, es ist wichtig, die Abhängigkeit zu reduzieren und es kann nicht immer nur KI alles sein, weil wir einfach an unsere physischen Grenzen stoßen werden. Daran führt nichts vorbei.
Was mich auch stört an diesem Argument, die KI wird's richten, ist, dass es ja keine Garantie dafür gibt, dass die Super-KI von morgen tatsächlich auf die Daten von den heutigen Klimaforscherinnen und Forschern vertraut oder einfach auf die Trolle auf X zum Beispiel.
Ja, ganz genau. Und wir sehen tatsächlich einen Teil, gerade bei den großen Modellen, die unter anderem auch unter Musk laufen, dass es ja auch schon eine gewisse Geschichtsrevision gibt in den Daten, die ausgespielt werden. Also wenn Donald Trump sagt, ich möchte nicht mehr vom Golf von Mexiko sprechen, sondern vom Golf von Amerika, dann gibt es bereits die ersten Antworten über die Modelle von OpenAI, die genau das einbauen. Das macht ja was mit den Menschen, wenn ich mich auf die Informationen nicht mehr verlassen kann. Ähnlich ist es beim chinesischen Modell DeepSeek, wo grundsätzlich das Tiananmen Square-Attentat einfach komplett negiert wird. Das gibt es nicht in diesem Modell. Egal, welche Frage man stellt, es wird immer gesagt, davon habe ich noch nichts gehört. Natürlich ist es ein Einfluss auf unsere Informationen und es hängt davon ab, was reingespielt wird, die nachhaltig unser Nachrichten- und Informationssystem negativ beeinflussen wird. Die Konsequenz dagegen, und das hat jetzt gar nichts mit Umweltschutz zu tun, ist tatsächlich ein digitalpolitisches, dass wir sehr viel mehr Regulierung brauchen anstatt Deregulierung, was so der aktuelle Lobbytrend ist, zu sagen, oh, um mitzuhalten und um sicherzustellen, dass wir den KI-Hype nicht verlieren, müssen wir in Europa alles deregulieren, weil sonst können wir nicht hinterherkommen. Das würde aber auch bedeuten, dass die Qualität und insbesondere auch im öffentlichen Interesse, um beispielsweise Informationen, Modelle sicherzustellen, zu überprüfen, dass keine Falschinformationen ausgespielt werden, dass Daten nicht geklaut werden, dass keine persönlichen Daten reingehen, etc., etc., das wird man nicht lösen, wenn man dereguliert. Das kann man nur lösen, wenn wir sicherstellen, dass die Auflagen wirklich im Interesse eines gesunden Informationsökosystems ausgebaut werden. Und das ist ein relativ schwieriger Widerstreit, den wir uns da gerade aussetzen.
Die Herausforderung ist riesig. Wir haben jetzt gehört über die letzten paar Minuten, dass es einerseits einen viel stärkeren Druck gibt auf die Personen, die das Klima schützen wollen. Auf der anderen Seite auch, dass die Politik mit diversen Problemen beschäftigt ist, die sie ablenken von der Klimakrise. Und andererseits eben, dass sich diese Desinformationskampagnen durchsetzen, auf den sozialen Medien zum Beispiel. Und es eben auch dieses Versprechen im Hintergrund gibt, die Technologie wird alles lösen. Welche Folgen hat diese ziemlich wirre Gemengelage auf uns als demokratische Gesellschaft? Sind wir dabei, uns aufzugeben und der Desinformation nachzugeben? Schlittern wir da in eine Katastrophe hinein oder werden wir uns da doch oder können wir uns doch herauswursteln, wie ich das jetzt als Wiener sagen würde?
Ich glaube, die Zeit zum Herauswursteln ist definitiv, wenn es um die Klimakrise geht, vorbei. Die Zeit haben wir nicht. Ich glaube, wichtig an der Stelle oder was mich wirklich frustriert in meiner Arbeit, dass wir nicht dezidiert genug oder politische Entscheiderinnen nicht schnell genug arbeiten. Und wenn ich Politikberatung mache, dann ist natürlich immer das, oh, wir müssen Kompromisse finden, wir müssen Kompromisse finden, wir müssen Kompromisse finden. Das ist erstmal menschlich, aber wenn die, und wirklich in Anführungszeichen für die, die es nur hören, die radikalsten Stimmen diejenigen sind, die einfach nur übersetzen, was klimawissenschaftlich Fakten ist und wir keine extremeren Stimmen haben, dann ist der Kompromiss zwangsläufig nicht gut genug. Und dann ist dieser kurze, oh, wir müssen aber jetzt investieren in die Militarisierung unserer Gesellschaften. Wir müssen überlegen, wie wir sicherstellen, dass die NATO noch funktionsfähig ist, wenn sich die USA rausziehen. Was machen wir, wenn Trump sich entscheidet, doch noch Grönland zu annektieren? All diese Dinge, die kurzfristig politisch relevant sind, die aber auch aus den Augen verlieren, dass es keine Extremforderung in der Klimabewegung momentan gibt, sondern dass wir wirklich einfach nur das zur Priorität machen müssen. Und das wird in der Debatte gerade komplett aus den Augen verloren, weil es immer heißt, naja, aber kommt, ihr müsst auch mal Verständnis haben. Ihr müsst doch auch mal einen Kompromiss eingehen. Das ist, muss man ehrlicherweise sagen, relativ schwer, auch in der Politikberatung, weil es halt nichts mehr links daneben geht, sondern alles nach rechts geht. Und ich würde vielleicht, wenn ich darf, noch den Punkt machen, was ein großer Punkt davon ist, dass gerade in den USA auch viele Zeitungen, Fernsehkanäle und so weiter von Rechtsaußenakteuren aufgekauft wurden. Und die setzen natürlich dann auch um, was sie für richtig halten. Und insofern ist auch die Nachrichtendiät, die Menschen bekommen, nicht mehr den journalistischen Qualitätskriterien unterliegt, wie wir das eigentlich kennen. Also das, was wir als Öffentlich-Rechtliche haben, das ist ja in den USA nicht mehr der Fall. Und auch das hat natürlich sehr viele Konsequenzen dafür, wie der Diskurs stattfindet. Und im Moment geht er dadurch sehr weit nach rechts und sehr weit auf zu langsam, zu wenig, weil wir müssen mehr Kompromisse zeigen.
Versuchen wir noch einen positiven Ausblick. Wie schaffen wir es denn, wenn immer eine andere Krise auftritt, dass der Klimaschutz nicht untergeht?
Aus meiner Sicht haben politische Entscheiderinnen nicht den Luxus zu sagen, sie kennen die Fakten nicht. Das ist ihr Job, die Fakten zu kennen und entsprechend zu handeln. Der andere Punkt würde ich sagen, jede JournalistIn kann einen Unterschied machen, weil es gibt keine Geschichte, die man nicht auch aus Sicht der Klimakrise erzählen kann. Und selbst wenn wir auf den Ukraine Klimakrieg schauen, auch das ist ein Krieg, den man letzten Endes als Klimakrise erzählen kann. Weil wenn wir uns nicht unabhängig von der Gasindustrie machen und damit vom Gas von Russland, dann fördern wir ja auch, dass Russland den Krieg weiter vorausführen kann, weil wir es im Prinzip bezahlen. Also ist ja durchaus ein Argument zu machen. Man kann auch darüber sprechen, dass je unabhängiger, je weiter wir in Erneuerbare investieren, desto weniger Geld hat Russland, um den Krieg voranzubringen. Und so ist es im Prinzip bei jeder Geschichte. Und ich glaube, diese Geschichten müssen wir auch erzählen, was eigentlich gut und positiv daran ist, wenn wir die Transformation wirklich konsequent umsetzen. Also das ist meiner idealen Welt, wie gesagt, ich komme aus einer Großstadt, wenn mir jemand sagt, dass ich in einer Stadt lebe, wo es keine Verbraucher mehr gibt, sondern nur noch Elektrogeräte, dann ist es ja nicht nur so, dass die Luft besser ist, sondern es ist ruhiger. Und dann könnte vielleicht der Alpenklima, der hier, wir sind ja in den Alpen, dann könnte man ja auch sagen, ein bisschen Alpen in der Stadt, weil wie schön, wenn man plötzlich gute Luft hat und wenn es leiser ist. Und die Geschichten müssen wir doch erzählen. Was ist eigentlich toll an der Transformation? Weil es gibt ganz viele positive Dinge, wenn wir es gut machen.
Katrin Berger, vielen Dank für diese Einblicke. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und meine Kollegin Florentina Ebner hat jetzt noch die Kurzmeldungen für Sie.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Am Donnerstag kommt es zwischen US-Präsident Donald Trump und Elon Musk zum offenen Bruch. Auf Social Media liefern sich die beiden einen Schlagabtausch. Trump droht den Unternehmen von Musk, die Aufträge der Regierung zu entziehen. Wenig überraschend verlor die Tesla-Aktie rund 150 Millionen Dollar an Marktwert. Musk macht daraufhin Trump die Führungsrolle der Republikanischen Partei streitig. Außerdem behauptet er, Trumps Name befinde sich in den Unterlagen zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Zweitens. Bei einem russischen Luftangriff auf Kiew sterben 4 Menschen. 20 weitere werden verletzt. Laut Rettungsdiensten habe Russland mit Drohnen und ballistischen Raketen angegriffen. Zeitgleich schlägt die Ukraine zurück, mit Drohnenangriffen auf einen russischen Flugplatz und eine Raffinerie. Drittens. Gute Nachrichten für Bahnreisende. Die Weststrecke ist wieder frei. Nach 3,5 Wochen kehren die ÖBB und die Westbahn heute zu den regulären Fahrplänen zurück. Die Hochwasserschäden nach der Flut im September 2024 sind endgültig beseitigt. Der 30-minütige Umweg über die alte Strecke entfällt damit. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie sie gerne an podcast@derstandard.at. Das Gespräch hat mein Kollege Scholt Wilhelm geführt. Ich bin Florentina Ebner. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Mein Vorteil? Mehr Zeit für das, was zählt. Und was hörst du? ÖBB. Heute, für morgen, für uns.